Wir kennen die Situation, es ist nicht immer einfach, über die eigene Überzeugung zu sprechen, über das, wieso mir die Bibel so viel bedeutet, wieso mir Jesus so wichtig ist. Manchmal ist das nicht leicht. Und ich weiß noch besonders stark aus meiner Schulzeit, ich bin in Nürnberg aufgewachsen, in den Vorort Stein zur Schule gegangen. Und ich hatte immer auch das in diesem Christlichen aufgewachsen, vieles auch aus Überzeugung getan, bis dann auch meine Bekehrung kam und mich richtig für Jesus entschieden habe. Und es fiel mir lange schwer, mit meinen Klassenkameraden darüber zu sprechen. Aber die haben gemerkt, ich bin anders. Na, in meiner Schulzeit, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Schule ist, müsste ich nochmal fragen, im Gemeindeunterricht, war es sehr wichtig, dass man Markenkleidung hat. Da gab es die verschiedenen Marken, die man haben muss, dass man cool ist und angesehen. Und ich war nicht dabei. Ne? Ich hatte keine. Also war ich unten durch. Aber ich habe auch bei vielen anderen Sachen nicht mitgemacht, hatte keine Freundin und solche Themen, die halt wichtig waren in der Zeit. Oder habe vieles nicht mitgemacht, weil ich eine andere Überzeugung hatte. Und meine Klassenkameraden konnten damit nichts anfangen. Ich war so wirklich so ein bisschen so wie ein Außerirdischer unter ihnen, weil ich mich anders verhalten habe. Und so haben wir es vielleicht auch manchmal mit Menschen, die um uns sind, in der Arbeitsstelle, Schule oder im Alltag, die wir halt treffen, die wir kennen, ob es Verwandte sind, die merken, wir sind anders, die wissen vielleicht auch, dass wir an Jesus glauben und können irgendwie nichts damit anfangen. Und da gibt es Meinungen und Gedanken, die da sind und es ist manchmal schwierig, damit zurechtzukommen, damit zu leben, dass man so irgendwie so wie so ein Störmittel ist für manche Menschen. Und das Gleiche hat Jesus auch erfahren, nämlich mit seinen eigenen Brüdern. Und das, daraus möchte ich gerne aus dem 1. Johannes vorlesen, von Vers 1, Entschuldigung, ich meine Johannes, Vers Kapitel 7, 1 bis 9. Ich habe es heute mit 1. Johannes und Johannes irgendwie Zahlendreher. Johannes 7, 1 bis 9. Den Abschnitt. Und dann zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger und die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch hassen, also die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Hier sieht man dieses Gespräch mit seinen Brüdern. Die fordern ihm auf: Geh zum Laubhüttenfest. Kurzes Wort dazu, was dieses Laubhüttenfest ist. Kannst du kurz das Bild anzeigen? Das Laubhüttenfest oder auf Hebräisch Sukkot, das wird in Israel immer noch gefeiert oder weltweit. Und hier sieht man so eine Laubhütte aus Israel. Das ist ein jüdisches Fest, das wurde im Herbst und ist immer noch gefeiert, 7 Tage lang. Und das soll besonders im Freien verbracht werden. Also damals, zur Zeit Jesu, war das absolut im Freien. Und da war die Aufgabe, die Pflicht, nach Jerusalem zu pilgern, dahin zu gehen und dort diese Zeit zu verbringen. Heute ist es in Israel mehr so oder auch weltweit, dass man halt vor seinem Haus so eine Laubhütte hat und dann eine gewisse Zeit draußen verbringt. Also jetzt nicht die ganze Zeit, aber größtenteils. Aber wie gesagt, zur Zeit Jesu war das absolut Pflicht, nach Jerusalem zum Tempel zu gehen. Hat sich ja jetzt auch geändert, es gibt ja keinen Tempel, da kann man jetzt nicht mehr hingehen. Und es soll daran erinnern, was diese Passahzeit, die Befreiung aus Ägypten, was die Menschen da erlebt haben, durch Mose großes Geschehen ist. Einerseits auch ein Dank für die Ernte, so ein Stück weit Erntedankfest. Und es hatte so eine Komponente, die noch drin war, an den kommenden Messias, an den Retter zu denken, der kommen wird. Das war mit dabei. Und es wurde da auch täglich aus Psalm 118 vorgelesen, wo es wirklich darauf geht, was Gott vorhat, was er machen möchte, dass er jemanden sendet, um sein Volk und die Menschheit zu retten. Wie gesagt, da sollte man in Jerusalem sein. Und hier sieht man es, dass seine Brüder auf Jesus zukommen und ihn erinnern, hey, ist Zeit, wir müssen dahin. Du musst auch mit. Und sie merken, er will nicht mitkommen. Und seine Brüder, wir lesen diesen Satz in den Abschnitt, den ich gelesen habe, sie glaubten ihm nicht. Sie waren nicht die Jünger von ihm, sie haben ihn nicht ernst genommen, sie haben nicht so auf ihn gehört. Und man weiß nicht ganz genau, ob sie ihn jetzt damit provozieren wollten oder sie wollten ihm vielleicht ihre eigene Meinung aufdrängen. Das sieht man nicht ganz aus dem Text, aber das ist so diese Situation. Von Matthäus 13, 55 wissen wir, er hatte 4 Brüder, also menschliche Brüder, und also die von Josef und Maria sind und jetzt nicht im Geistlichen verstanden. Und sie fordert ihn auf, los nach Jerusalem. Und sagen ihm, geh hin, zeig dich als Messias, dass die Menschen dich sehen. Warum machst du das im Verborgenen, warum machst du das im Geheimen? Sie hatten zwar recht, das ist ein Gedanke, so menschlich gesehen, klar, wenn du was verkünden willst, wenn du Werbung machen möchtest, wie Parteien es machen oder Politiker, klar, du musst irgendwo dahin gehen, wo die Leute sind. Da war ja ein Riesenaufkommen von Leuten. Die Jerusalem war total voll mit Menschen, beste Ort, um Werbung zu machen für die politische Partei. Aber Jesus war kein Politiker. Er wollte auch keine Partei oder irgendwas Politisches erreichen. Er hatte was anderes. In dieser Zeit gab es aber sehr stark diese Messias-Erwartung, diese Hoffnung vom Psalm 18, 118 und anderen Stellen, dass einer kommt und das Volk von den Römern befreit, von den Besatzern. Die Römer waren streng, sie haben schwere Steuern draufgesetzt und haben auch vieles eingeschränkt. Die konnten ihren Glauben leben, den jüdischen Glauben, aber unter den Römern haben sie gelitten. Deshalb diese Hoffnung und auch vielleicht diese Provokation von seinen Brüdern. Also wenn du dieser Messias bist, dann auf. Schmeiß die Römer raus. Und das war die Vorstellung von den Leuten. Das soll er machen. Es soll ein Befreiungskampf sein. Und wenn Jesus jetzt so vorgegangen wäre, wie seine Brüder das sagen, gerade an diesem Laubhüttenfest, wo so viele Leute zusammenkommen und hätte alles provoziert, dann wäre es vielleicht wirklich so zu einem Aufstand gekommen, der dann aber auch sehr blutig niedergeschlagen worden wäre, was 70 nach Christus passiert ist, unter den Freiheitskämpfern in Israel, den Zeloten, einen großen Aufstand gab über eine längere Zeit und wo letztendlich der Tempel und Jerusalem zerstört wurde. Jesu Weg war nicht der Königspalast, sondern das Kreuz. Eine total andere Richtung, die er mit Gott seinem Vater geklärt hat. Wir sehen, wie gesagt, seine Brüder glaubten nicht. Das änderte sich später, als Jesus auferstanden ist. Apostelgeschichte 1,14. Sind sie und auch Maria unter denen, die unter den ersten Christen zusammen sind und beten. Später haben sie es verstanden, aber in dem Moment haben sie nichts kapiert. Gar nichts. Und Jesus ließ sich nicht unter Druck setzen. Er hat gesagt, meine Zeit ist nicht da. Der Zeitpunkt kommt noch. Gott bestimmt es. Hört sich fast so an, als Jesus es gesprochen hat, war das noch nicht ganz klar, wann er gehen soll. Das hat er mit Gott geklärt und ist dann gegangen. Und er sagt zu ihnen, eure Zeit ist immer da, ihr könnt immer hingehen. Das heißt, ihr lasst euch nicht von Gott leiten, ihr hört nicht auf ihn, ihr macht, was ihr für richtig oder falsch haltet. Ihr könnt jederzeit losziehen. Und er spricht sogar so weit, dass die über die Welt, also er meint das Weltliche, wie vorhin schon gesagt, die im Grunde Gott fremd ist oder Gott feindlich gesinnt. Und er sagt, sie hassen mich. Und er begründet diesen Hass darin, dass er immer wieder aufdeckt, was falsch läuft. Jesus hat kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat doch direkt gesagt, wo Missstände sind, wo es nicht in Ordnung ist, wo Scheinheiligkeiten waren, wo es Probleme gab. Und deshalb hat er sich unbeliebt gemacht. Er schwamm gegen den Strom und hat sich nicht von der Meinung in der Mehrheit unterdrücken lassen. Und er machte sich unbeliebt. Und er sah dieses Ziel, nicht die Römer zu besiegen, sondern das Kreuz zu gehen und Menschen Veränderung zu bringen. Die Römer hat er so verändert, im Grunde Cornelius und andere waren ein Beispiel, dass sie letztendlich Jesus annehmen konnten und so die Gesellschaft verändert wurde und so neu wurde. Er ließ sich auch nicht von dieser Pflicht einschüchtern oder unter Druck setzen, dass man ja immer nach zum Laubhüttenfest gehen muss. Das steht ja in der Bibel drin, im 5. Mose 16, 16 war dieses Gesetz da. Und er hielt sich ja an diese Vorschriften. Jesus lebte das Leben eines jüdischen Mannes, aber er ging später hin. Wir lesen, dass er nicht öffentlich hingegangen ist, Vers 10, sondern im Geheimen als normaler Pilger und war dort. Er hat es gemacht, er nahm diesen Gedanken ernst, aber auf seine Art und Weise. Mit Gott geklärt und abgesprochen. Also er beugte sich nicht dem Druck. Er war offen, hörte zu, ließ sich was sagen. Na, ist ja auch nicht die Lösung, wenn du sagst, keiner hat mir was zu sagen. Ich mache nur mein Ding, immer Ohren zu halten, wie so ein kleines Kind, das immer sagt, lalalala. Nee, darum geht es nicht. Das ist nicht erwachsen. Sondern es geht darum, zu hören und zu prüfen. Mit Gott zusammen die Entscheidung zu treffen. Und Jesus brachte nicht den militärischen Sieg, sondern brachte was anderes. Und das Interessante ist, von dem Punkt her menschlich war er ja der Erstgeborene und diese Brüder waren alle Jünger. Na, ich weiß nicht, wer wie viele Geschwister hat. Und man ist immer interessant, wie das unter den Geschwistern lief oder läuft, was da manchmal Meinungen und Streitigkeiten gibt. Aber Tatsache ist, Jesus ließ sich nicht provozieren. Er blieb ruhig bei dem Punkt, was ihm Gott gezeigt hat. Und die Meinung Gottes war ihm wichtiger als das, was seine Brüder oder Verwandten ihm sagen. Er ließ sich da nicht abbringen und sagen, oh, was denken die Leute von mir, ich komme schlecht an und alles. Es gibt einen englischen Komiker, der heißt Eddie Izzard und der machte mal in seinem Programm und hat auch öfter so Programme und es gibt ja auch viele Komiker in Deutschland, die Scherze machen über Jesus und über den christlichen Glauben. Er machte Scherze über Dinosaurier Jesus und die Schöpfung, ne, und sagt, wie können Christen an sowas glauben, ist völliger Quatsch und Blödsinn. Man sieht, dieser Mensch versteht nicht, warum wir bei dieser Überzeugung sind, Gott hat die Welt gemacht. Er hat einen Plan damit, er möchte was machen. Das kommt nicht an. Wir sehen es aus 1. Korinther 1, 18. Die Botschaft von Kreuz ist nämlich für die Verlorengehen eine Dummheit, aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Und es war auch damals in dieser römischen und griechischen Gesellschaft ein Problem. Sie verstehen das nicht. Die Maßstäbe, die Gott hat, die sind in der normalen Welt unlogisch. Nächstenliebe, warum? Warum sollst du das machen? Immer ehrlich sein, nicht lügen. Ja, dann hast du auch Nachteile. Ne? Niemanden übers Ohr hauen. Ja, und wo kriegst du dann deinen Gewinn? Es ist ein Spannungsfeld und es ist immer schwierig. Schon relativ früh kam schon 123 und 126 nach Christus, haben die mal im 19. Jahrhundert haben sie mal in einer Ruine von einer Kaserne ein Bild gefunden, wo eine gekreuzigte Person steht mit einem Eselskopf. Na, und da stand unten drunter der Soldat Alexamenemos betet seinen Gott an. So ein Beleidigungsdings. Na, und haben dann versucht, einen jesusgläubigen Christen, der auch Soldat war, fertig zu machen. Also das ist schon ein langes Thema, dass man wegen dem Glauben an Jesus belächelt wird oder nicht ernst genommen wird. Das ist nichts Neues, das ist keins von dieser Zeit, das war immer schon so. Und die ersten Christen haben das genauso miterlebt, natürlich auch mit Christenverfolgung und mit Schwierigkeiten. Manche Kaiser tolerierten es, manche machten richtig Probleme, bis sich das dann letztendlich änderte unter Kaiser Konstantin, wo das dann Staatsreligion wurde, der christliche Glaube. Und natürlich mit Vor- und Nachteilen, wo es dann nicht mehr um den echten Glauben ging, sondern um Vorteile. Aber wir sehen Menschen, die uns manchmal das Leben schwer machen, Probleme machen. Und es ist nicht einfach, wo du vielleicht nicht immer ernst genommen wirst. Und wo man vielleicht ein Stück weit gehasst wird. Und nicht deshalb, weil ich alle Leute voll predige und immer sage, du brauchst Jesus, du musst an ihn glauben, sondern deshalb, weil ich anders lebe. Die Leute wissen, mein Wort ist ernst gemeint, ich halte meine Versprechen, ich lüge nicht, ich glaube, ich versuche nach der Bibel zu leben, ist es für viele Menschen, macht es ein schlechtes Gewissen. Ich muss nicht groß predigen und sagen, ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst. Allein weil ich meinen Glauben ernst nehme, mache ich mich unbeliebt. Für manche, nicht für jeden, für manche. Weil sie kriegen ein schlechtes Gewissen davon. Und sehen sich selbst, wie lebe ich mein Leben, was mache ich, müsste ich vielleicht auch anders sein. Und dadurch mache ich mich manchmal unbeliebt. Nicht, weil die Leute mit mir ein Problem haben, sondern mit diesem Jesus ein Problem haben. Und das ist für manche schwierig dann. Natürlich gibt es das auch in diesem Alltag. Ich habe in meiner Schulzeit mal sowas erlebt, da im Sportunterricht, wenn man sich umzieht und alles, dann sieht man ja, was für T-Shirts man anhat und alles Mögliche. Und da gab es den einen, der hatte ein T-Shirt an, das war, ja, normales, aber es war nicht dieses Coole, wie jeder haben muss. Und die haben ihn ausgelacht, haben gesagt, ja, das sieht ja blöd aus und alles. Und nächste Woche, wo nochmal Sport war, hat er wahrscheinlich seine Eltern genervt und haben ihm Neues besorgt. Und dann hatte er so ein T-Shirt, wie, ja, was angesehen ist. Ne? Und dann haben sie ihn wieder ausgelacht und gesagt, der hieß Wolfgang, der Wolfgang macht, was wir sagen. Ne? Das zeigt, Menschen, auch wenn es jetzt nicht um den Glauben geht, haben immer wieder mit dieser Auswirkungen zu tun, dass man belächelt wird oder fertig gemacht wird. Und es geht nicht um normale Kritik, sondern um unfaire Kritik, die einen niedermacht, die einen unterdrückt. Und wenn ich merke, dass jemand wegen meinem Glauben mich belächelt und mich in so einer Art und Weise über mich spricht, dass es mir nicht weiterhelfen soll, sondern mich klein machen soll, dann darf ich das nicht ernst nehmen. Ich darf es auch nicht persönlich nehmen, weil es nicht um mich geht. Natürlich kann Gott Menschen schicken, was mich zum Nachdenken bringen soll. Auch nichtgläubige Menschen können mich zum Nachdenken bringen. Vielleicht Dinge aufzeigen, wo ich Fehler habe oder wo ich scheinheilig bin. Das kann natürlich auch sein. Ein Mensch, der mir Fragen stellt und ich merke dann in dem Punkt, zum Beispiel im Vergeben, da muss ich noch wachsen, weil das läuft nicht so gut. Oder in Selbstbeherrschung oder in anderen Punkten. Manchmal können auch solche Menschen uns zum Nachdenken bringen und fragen, ja, das machen Christen, okay. Aber natürlich können wir niemanden zwingen dazu, zu glauben. Aber wir sollen den Glauben leben. Dieses Thema, wenn wir irgendwo essen, beten vor dem Essen, ist auch nicht immer einfach. Vielleicht schauen manche Leute in der Kantine oder im Alltag, mit Menschen den Glauben zu leben und dazu zu stehen und uns nicht unter Druck setzen lassen, sondern mit unserem Gott zusammen das Weiterleben, mit ihm Dinge prüfen und schauen, auch was die Medien vermitteln und sagen, dass wir das vor Gott prüfen und unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen und so dazu stehen. Wir müssen nicht mit der Mehrheit mitschwimmen, aber wir dürfen alles prüfen und schauen, was von Gott ist und was nicht. Und besonders, wenn es um unseren Glauben geht, dürfen wir auffallen, dürfen unangenehm sein mit unserem Leben, mit unseren Worten. Genauso wie Jesus es getan hat, dass er auf seine Brüder in der Situation nicht gehört hat und es sie langfristig zum Nachdenken gebracht hat. Das hat sie verändert, das hat sie weitergebracht und hat ihnen geholfen. Und er hatte diese Geduld. Und habt du auch Geduld fühlt, wenn du mit Menschen zu tun hast, die ein Problem mit deinem Glauben haben oder mit deinem Wertesystem, was du hast im Punkte von der Bibel. Sei geduldig mit diesen Menschen. Vielleicht kommen sie zum Nachdenken. Vielleicht verändert sich das mit der Zeit. Großes Streiten und sich provozieren lassen ändert die Situation nicht, sondern geh diesen Weg weiter, den dir Gott zeigt, und lebe deinen Glauben echt, nicht scheinheilig. Dann kann Nachdenken entstehen. Gott möge uns da führen und möge uns dabei helfen. Amen.